Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Podiumsrunde mit dem Titel, den man mal für einen Augenblick auf sich wirken lassen sollte. Darf Wissen etwas kosten? Das ist die höfliche Fragestellung um eine Erlaubnis, gestellt von einer Organisation, einem Verband, einer deutschen Fachpresse, die immerhin ungefähr 3 Milliarden Euro im Jahr umsetzt mit dem Verkauf oder der medialen Vermarktung von Wissen, die, glaube ich, so ungefähr 400 Mitgliedsunternehmen hat, die diesen Umsatz erzielen, die in der Nähe von 4000 Medien hat, auf denen dieses Wissen aufbereitet wird. Und trotzdem steht hier diese Frage, da steht nicht, wie viel darf Wissen kosten, sondern da steht, darf Wissen etwas kosten? Entschuldigung, überhaupt geht es noch. Finde ich ganz bemerkenswert, und wir müssen uns ganz sicherlich in der nächsten Dreiviertelstunde auch über die Frage unterhalten, was ist eigentlich passiert, damit eine solche Fragestellung zustande kommt und auch zunächst mal für plausibel gehalten wird. Denn wenn Sie alle die für komplett unplausibel hielten und unbegründet, wären Sie ja nicht hier. Bevor das losgeht, möchte ich Ihnen kurz unser Podium vorstellen, zu meiner Rechten Konstanze Kurz. Sehr schön, Frau Kurz, dass Sie hier sind in diesen Tagen des Staatstrojaners und des wirklich investigativen Journalismus, der nicht in diesem Fall oder jedenfalls nicht nur von Journalisten betrieben wird, sondern auch vom Chaos Computer Club, dessen ehrenamtliche Sprecherin Sie sind. In Ihrem bürgerlichen Beruf sind Sie Informatikerin, Diplom-Informatikerin, Wissenschaftlerin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Humboldt war mal. Und schreiben eine Diss oder haben eine Diss geschrieben, schreiben noch zu Wahlcomputern und elektronischen Möglichkeiten, Wahlen abzuhalten. Herzlich willkommen bei uns. Zur Rechten von Frau Kurz ebenfalls ein herzliches Willkommen an Konstantin von Notz. Herr Notz ist Jurist, Rechtsanwalt, hat über evangelisches Kirchenrecht promoviert, habe ich im Internet gelernt heute Morgen. Okay, ausgezeichnet. Also sind sozusagen quasi zu Hause aus verschiedenen Gründen. Mitglied der Grünen seit 1995 im Deutschen Bundestag, seit 2009. Und unter den vielen Funktionen, die Sie dort wahrnehmen, erwähne ich mal diejenigen, die hier in unserem Kontext besonders relevant sind. Sie sind Sprecher Ihrer Fraktion für Netzpolitik und auch Mitglied der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft. Der dritte in der Runde als Vertreter der sozusagen des Gastgebers, der Fachverlage, Dr. Albrecht Hauff, Verleger der Thieme Verlagsgruppe mit einer großen Medizinverlagsgruppe mit etwa 900 Mitarbeitern, glaube ich, die ein ganz besonderes Jahr gerade haben, nämlich das Jahr, in dem sie ihr 125-jähriges Bestehen dieser Verlagsgruppe feiern. Gestern Abend eine wunderbare Feier im Literaturhaus. Und Sie sehen, man kann sowas machen und trotzdem am nächsten Morgen gleich vollkommen ausgeschlafen wieder auf Podien sitzen. Mein Respekt schon mal an dieser Stelle dafür. Herr Hauff, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Noch nicht bei uns, aber gleichwohl an dieser Stelle vielleicht schon mal anzukündigen und vorzustellen, ist Ihnen Jimmy Schulz. Jimmy Schulz ist der Netzpolitiker der FDP, also ganz viele Netzpolitiker, darauf kommen wir vielleicht auch noch, gibt es im Deutschen Bundestag im Augenblick noch gar nicht, ist noch im Begriff hierher zu kommen, weil sein Flieger etwas verspätet ist, wie Herr Notz auch seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages, vor einem guten Jahr mal auf eine ganz kuriose Weise aufgefallen öffentlich, weil er, glaube ich, das erste Mitglied des Bundestages, das iPad gestützt eine Rede gehalten hat. Und daraufhin hat er prompt Ärger gekriegt mit dem Geschäftsordnungsausschuss des Hohen Hauses. Ich weiß gar nicht, wie der ausgegangen ist. Auf jeden Fall war es für uns Journalisten ein ganz lustiges Kuriosum, über das man gerne schreibt. Jimmy Schulz, hoffentlich gleich bei uns. Mein Name ist Thorsten Kasimir. Ich bin Fachjournalist, mache das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel und freue mich, hier bei Ihnen sein zu können. Möchte jetzt aber direkt einsteigen mit Ihnen, Frau Kurz, meine Herren, in diese Grundsatzfrage vielleicht zunächst mal. Darf Wissen etwas kosten? ich frage mal so offen direkt in eine erste Runde, warum ist das zweifelhaft geworden? Wissen war sehr lange ein attraktives, kostbares Wirtschaftsgut, für das bezahlt wurde, viel bezahlt wurde, das gern gestohlen wurde. Industriespionage gibt es nicht, weil Wissen nichts wert ist. Und jetzt diese Frage, wie kommt sowas? Frau Kurz.
Also aus meiner Sicht hat es natürlich mehr Ebenen als nur eine. Die Tatsache, dass wir Wissen in der Hosentasche haben und mit jedem Tag selbstverständlicher finden, auf unseren Telefonen in der Regel darauf zugreifen zu können, hat damit zu tun, aber es ist ja nicht in erster Linie nur Fachwissen, da geht es ja oft um Neuigkeiten oder eher Überblickswissen. Und ich glaube, eine zweite Ebene ist auch die Debatte, die wir letztes Jahr geführt haben, über die Frage, also wie gesagt, nenne ich erst mal die Gutenberg-Affäre und die Frage, wie überhaupt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer neuen Copy-and-Paste-Gesellschaft umgegangen wird. Denn es zeigt sich ja deutlich, dass diese Gutenberg-Affäre nur ja, die Spitze des Eisbergs ist und auch aus meiner Praxis in der Wissenschaft leider eine gewisse Feststellung getroffen werden muss, es ist ein Bodensatz an Wissenschaftlern gibt, die Wissen nicht mehr für sehr wertvoll halten und damit in diesem Sinne umgehen. Ich bin seit einigen Jahren Mitglied in der Gruppe Ethik und Informatik, der Gesellschaft von Informatik, also ein anderes Ehrenamt. Und wir haben in zunehmendem Maße mit diesem Problem zu tun, dass ja dadurch Wissen auch entwertet wird. Und ich glaube, die dritte wichtige Ebene ist hier die Frage, wie sich die Wissenschaft selbst organisiert, inwieweit Open Access-Initiativen gestartet werden, auch aus der Wissenschaft selbst heraus, und wie dadurch sich eine neue Entwicklung zu den Fachverlagen und auch ein neues Verhältnis zu den Fachverlagen entwickelt. Aus meiner Sicht ist natürlich, darf Wissen etwas kosten, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Kostenstruktur wird anders sein und es wird wichtiger werden, Wissen auf eine gewisse Weise aufzubereiten und zu präsentieren und weniger die Tatsache, dass Wissen existiert, zu verkaufen.
Herr von Motz.
Ja, dieser diesem feinen Unterschied, dass Wissen selbstverständlich etwas kosten darf, dem würde ich mich sofort vorbehaltlos anschließen. Die Frage ist natürlich, dass hinter diesem schwammigen Begriff und dieser schwammigen Frage sich unheimlich viel verstecken kann. Sie alle werden gekommen sein, um hier irgendwie Neues zu erfahren. Auch hier wird Wissen vermittelt. Wie es vorhin im Eingang gesagt wurde, also nicht nur die Brezeln und der Sekt ist umsonst, sondern auch, was uns Constanze erzählt, müssen wir nicht für zahlen, trotzdem interessant. Und bitte? Ja, Sie müssen Eintritt zahlen, aber nicht für die Veranstaltung hier. Aber schön, wenn Sie damit extra gekommen sind, dafür ist das eine gute Sache. Ja? Ich glaube, dass Wissen vor allen Dingen nicht ein Wirtschaftsgut ist, sondern eine Ressource. Und das wird ja in jeder Rede in Deutschland auch gesagt. Ja? Es ist die Ressource, die wir haben in Deutschland und auf die wir aufbauen müssen. Und das zwingend. Und es lebt davon, dass sie weitergegeben wird. Ja? Also eine Verknappung des gutes Wissen ist erstmal gesellschaftlich gesehen nicht gut. Wir alle leben davon. Ja? Und da treffe ich ja, wenn ich auf der Buchmesse bin, sozusagen voll in das Milieu, dass alle davon massiv profitieren, persönlich und privat, dass sie Wissen konsumieren können, das sozusagen sich aneignen können, um schlauer zu werden und dann für diese Gesellschaft mehr Produktivität zu bringen. Und insofern würde ich mal die Frage umdrehen und auf einen kleinen Kernbereich zuspitzen, aber wir sitzen ja hier, um es auch kritisch zu diskutieren. Wenn heutzutage Bibliotheken Wissen nicht mehr bezahlen können, um sozusagen ein adäquates Angebot zu machen, dann ist Wissen auf jeden Fall zu teuer.
Die direkte Vorlage für Sie darauf.
Ja, also zunächst habe ich es am Anfang auch genauso gemacht, wie Sie es in der Einführung gesagt haben. Ich habe die Frage auf mich wirken lassen und wird Sie nicht überraschen. Ich bin natürlich ganz schnell zu dem Schluss gekommen, die Frage kann ja nur rhetorisch sein oder sie kann provokativ sein, denn selbstverständlich muss Wissen etwas kosten. Und ich finde die Frage vor allem ein Beispiel für gutes Marketing, hat ja auch funktioniert, da kommen viele, viele Leute. Und bevor wir vielleicht über Details nachher sprechen, welches Wissen welchen Wert haben kann, darf, muss, möchte ich einfach nochmal ganz generell sagen, dass es doch wahrscheinlich unbestritten ist, dass die vielen 10.000 Menschen, die im Verlagswesen arbeiten, ja eine betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich vernünftige Tätigkeit ausüben, Tag für Tag. Und die wollen natürlich auch ihr Gehalt haben und die müssen wir bezahlen. Und damit ist also klar, dass Wissen etwas kosten muss. Das ist gar keine Frage von Darf. Und natürlich ist jetzt durch das Netz sind alle möglichen Ideen aufgekommen, dass man Wissen sehr viel preiswerter verbreiten kann als in früheren Zeiten. Und das kann man ja sehen, das Beispiel Open Access, da hat man das ja sehr gut gesehen in der Entwicklung. In den ersten 4-5 Jahren, als Open Access ein Thema war, sind fast alle Protagonisten davon ausgegangen, dass es mit Open Access möglich ist, wissenschaftliches Wissen quasi kostenlos oder zu einem allenfalls marginalen Preis zu verbreiten. In den nächsten 5 Jahren, also jetzt so in den letzten 5-6 Jahren, haben eben die Erfahrungen und die Untersuchungen gezeigt, dass da der Wunsch der Vater des Gedanken war und dass es nicht so ist. Und heute sieht man ja, dass im Wesentlichen, es gibt graduelle Unterschiede, aber im Wesentlichen ist das Publizieren nach dem Open Access Prinzip ja nicht billiger, als es bisher gewesen ist. Aber da können wir dann gerne nochmal vertieft drüber sprechen.
Vielleicht bleiben wir mal für einen Moment bei dieser Unterscheidung zweier möglicher Kostentreiber, damit überhaupt Wissen entsteht. Zunächst mal muss Wissen generiert werden, in der Wissenschaft auch. Das ist mit Aufwänden verbunden, mehr oder weniger großen, personellen, technischen Aufwänden, damit überhaupt Wissen entsteht. Und dann muss das Wissen an diejenigen kommen, die es dann benutzen, damit es überhaupt als Gewusstes in der Welt ist und nicht nur als Information. Zu beiden hat Herr Hauff gerade gesagt, das ist nicht für lau zu haben. Mein Eindruck ist, dass in der Politik, insbesondere in netzpolitischen Fragen, sehr viel Aufmerksamkeit gelegt wird auf die Zugänglichkeit von Wissen, auf eine möglichst niederschwellige und für alle machbare Zugänglichkeit, auf die Verfügbarkeit und relativ wenig Aufmerksamkeit auf diese beiden Aufwandsebenen. Täuscht da mein Eindruck oder ist das vielleicht so, um sich das Problem der Preise für Wissen, die man ja möglichst gering halten will, vom Hals zu halten?
Also, das würde ich sehr differenziert sehen wollen. Also diese Frage des Open Access, ich finde, wie gesagt, den Begriff des Wissens, der ist mir so zu schwammig. Aber wir können ja mal wissenschaftliche Werke nehmen. Und da nehme ich jetzt mal den Bereich. Ich habe Jura gemacht und habe sozusagen die wesentlichen Aufsätze immer in den Zeitschriften, die es so gibt, gekauft. Ja? Und auf Papier. Ja, bis zu meiner Zeit war das noch so. So, und letztlich ist das so, ein Großteil der Publikationen, die ich gelesen habe und die relevant waren, ist von Leuten geschrieben worden, die vom Steuerzahler bezahlt werden. Ja? Nämlich im Wissenschaftsbetrieb an öffentlichen Universitäten, die in ihrer Arbeitszeit, das ist übrigens auch Teil des Lehrauftrages, Publikationen, recht gut bezahlt, eben diese Dinge veröffentlichen. Und das häufig unterstützt von Hiwis und wissenschaftlichen Mitarbeitern, die auch vom Steuerzahler bezahlt werden. Und sozusagen ohne das Netz ist natürlich die verlegerische Leistung völlig unbestritten, absolut notwendig gewesen, ja, indem man das eben in die NJW bringt, ein Format schafft, eine Zeitschrift schafft, eine Plattform schafft, auf der man das dann sozusagen weitervermittelt und das kostet eben einfach Geld, völlig richtig. Trotzdem besteht heute die Möglichkeit, das sehr viel kostengünstiger zu machen. Ich sage nicht umsonst, aber sehr viel kostengünstiger. Und da muss man sich schon die Frage gefallen lassen, inwieweit das eigentlich angemessen ist. Jetzt im juristischen Bereich ist es noch erträglich, aber im medizinischen zum Beispiel ist es teilweise wirklich sehr, sehr teuer, diese Zeitschriften zu erstehen. Warum sozusagen diese Leistungen, die die Menschen, die die Öffentlichkeit schon mal bezahlt hat, warum die teuer ein zweites Mal bezahlt werden müssen, Und warum man nicht sagt, nach dem Ablauf einer gewissen Frist, da bin ich ja voll dabei, ja, dass sozusagen eine gewisse Schutzfrist da ist, muss die Möglichkeit bestehen, dass das frei zugänglich veröffentlicht wird. Ja, weil es sich einfach um Inhalte handelt, die einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen und von denen es gut ist, wenn möglichst viele Leute sie lesen, sich damit kritisch auseinandersetzen und das irgendwie mehren und im Herzen und im Kopf bewegen, um dann wieder andere schlaue Dinge zu schreiben. Und insofern glaube ich, dass Open Access für diesen Bereich eigentlich so eine ganz kluge, interessante Geschichte für die Zukunft.
Herr Hoff, zum Argument des doppelten Bezahlens. Ist es die Leistung des Wissenschaftlers, die zweimal bezahlt wird, oder ist der andere Teil des Preises ein Preis für Vermittlungsarbeit, die nicht wegfallen könnte?
Also das ist ein ebenso fundamentaler wie scheinbar populärer Irrtum. Herr von Monster, das ist natürlich genau nicht so, dass zweimal für die Zeit des Wissenschaftlers bezahlt wird, die er investiert hat, in seine Forschung und in das Schreiben des Artikels oder des Buches. Das Geld, das an Verlage bezahlt wird, wird ausschließlich für die Leistung bezahlt, die die Verlage erbringen, nachdem diese Forschung gemacht worden ist. Müsste diese Forschung noch mitbezahlt werden, dann wären die Produkte noch viel teurer. Also es ist nicht so, dass ein zweites Mal hier bezahlt wird. Wir zahlen, also in den klassischen Wissenschaftspublikationen bekommen die Autoren in der Regel ja kein Honorar. Also da fließt ohnehin kein Geld. Sondern wir bezahlen Geld an Herausgeber, an Leute, die die Zeitschrift organisieren, aber nicht an die Autoren. Und das heißt also, aber dort, wo wir Wissenschaftler bezahlen, findet ja dann ohnehin kein zweites Mal bezahlen statt durch den Steuerzahler. Das ist ja Ihr Argument.
Wenn ein Professor, der an einer Universität arbeitet, in seiner Arbeitszeit einen Aufsatz schreibt, ja, dann ist das sozusagen diese Arbeit ja irgendwie mit dem Gehalt, das er bekommt, wird das irgendwie vergütet, weil das auch Teil seines Auftrags ist, seines Lehrauftrags, diese Veröffentlichung zu machen. Und jetzt können Sie sagen, und das finde ich auch völlig richtig, wir haben ein bestimmtes Format und da nutzen wir das sozusagen, wir haben eine Plattform oder eben ein Verlag, mit dem wir das besonders pushen können. Das ist auch so attraktiv für die Professoren, dass sie Lust haben, bei uns zu veröffentlichen, und wir verkaufen es den Leuten, finde ich total okay. Aber ich sage, wenn es die Möglichkeit gibt, diesen Zugang nach Ablauf einer gewissen Frist der Allgemeinheit zugänglich zu machen, die diesen Menschen bezahlt hat, ja, für seine Tätigkeit, die Allgemeinheit, die das Gehalt des Professors bezahlt, dann ist es sozusagen obermerkwürdig, dass das nicht geschieht. Und die Abdingung des Zweitverwertungsrechts, die ja bei uns systematisch gewollt ist, die aber regelmäßig eben in den Vertragsverhandlungen abgedungen wird, die ist irgendwie systemisch nicht korrekt und führt letztlich dazu, dass die Leute weniger Wissen zur Verfügung haben, zugänglich haben und konsumieren können. Und das ist schlecht. Und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich an unsere Gesellschaft den Anspruch, dass Wissen muss man teilen, damit es sich mehrt. Und das halte ich für ein richtiges politisches Ziel. Ja, das soll nicht Ihr Geschäftsmodell, das finde ich total gut. Wenn Sie sagen, wir haben so ein schickes Format und da wollen die Leute das gerne veröffentlichen und ich zahle denen sogar nichts, sondern die geben mir das umsonst und ich verpacke es mir schön und bringe es dann an die Leute, total gut. Ja, aber dass eben das Wissen, was da aufgeschrieben worden ist und was bezahlt worden ist, dass dann davon eben 99% der Menschen, die das dann nicht finanziell leisten können, da ranzukommen, dass die das dann davon ausgeschlossen sind, auf ewig, ja, oder auf 70 Jahre oder wie auch immer, das finde ich halt falsch. Ja.
Ich möchte mal gerne Konstanze kurz in den Streit noch mit einbeziehen und dann, Herr Hauff, können Sie direkt die Missverständnisse ausräumen. Bitte.
Also mehrere Aspekte sind mir dabei wichtig. Also ich bin ja quasi in einer gewissen Doppelrolle. Also ich schreibe wissenschaftliche Artikel, für die, wie Herr Hoff ja ganz recht sagte, keine Vergütung von den Verlagen erhalte, sondern es ist ja eher eine Ehre, in einer guten Fachzeitschrift veröffentlichen zu dürfen. Und ich schreibe für Publikumsverlage, die natürlich die Autoren entlohnen. Nun finde ich die Debatte, gerade wenn wir sie am Beispiel der Jurisprudenz führen, natürlich leicht, wie soll ich das mal nennen, anachronistisch. Denn ich komme aus einer kleinen, sehr jungen Wissenschaft, einer Technikwissenschaft. Und wenn ich mal schildern darf, wie es da läuft, da scheinen mir die Debatten längst obsolet. Meine Studenten haben in ihrer ganz großen Mehrheit noch niemals eine Fachzeitschrift auch nur angefasst, weil natürlich an den Universitäten längst digitale Zugänge dazu bestehen. Aber nicht alle Wissenschaftsverlage das in Formaten anbieten, wie ja jetzt viel gesprochen wird, zum Beispiel die E-Book-Formate, ist noch nicht so richtig angekommen. Ich glaube also, dass die Leistung der Wissenschaftsverlage ganz anders sein wird als früher. Es wird darum gehen, das Wissen, auch das Fachwissen, anders zugänglich zu machen, weil in den Technikwissenschaften, wie meine eine ist, die Verbindung zu den Wissenschaftsverlagen schon längst verloren ist, da man gerade bei den sehr dynamischen Technikwissenschaften natürlich im Netz teilweise bessere, schnellere und auch besser verlinkte und belegte Informationen und Wissen bekommt, als die Fachverlage das überhaupt schaffen, die ja in größeren Abständen rauskommen. Das heißt eigentlich, es ist kein Zufall, dass in den Technikwissenschaften, zumindest in der Informatik, überhaupt nur eine große Fachzeitschrift existiert und ein paar Spartenzeitungen, weil sich das gar nicht herausbilden konnte, weil mit Beginn schon die Elektronifizierung da war. Aber ich will auch auf einen zweiten Aspekt hinweisen, weswegen ich glaube, dass die Debatte eigentlich obsolet sein wird und Teile des Geschäftsmodells so nicht weiter existieren werden. Und die entsteht aus dem Wissenschaftsbetrieb selbst heraus, denn wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren einen enormen Umbruch gesehen. Es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Mittelbau mehr, der fest finanziert ist, sondern wir haben einen ganz großen Anteil von Wissenschaftlern, die ihre intellektuellen Leistungen da reinstecken, neue Anträge zu stellen und ihre Stelle zu verlängern. Hier ist ja in den letzten 15 Jahren unglaublich viel passiert, sodass die übrig gebliebene Zeit für Wissenschaftsverlage gegen keine Bezahlung, wenn ich nochmal betonen will, zu veröffentlichen, die eigentlich kaum mehr jemand liest aufgrund des hohen Preises der Wissenschaftsverlage, die wird immer weniger werden, die wird abnehmen. Und anders als Herr Haufe sagte, sehe ich schon einige Open Access-Projekte, die deshalb funktionieren, weil sie genau auf diesem Wissenschaftsteilenprinzip funktionieren. Und vielleicht als letzte Bemerkung, wir müssen wohl in diesem Zusammenhang auch nochmal über die Buyout-Verträge reden, denn rechtlich sind natürlich die Wissenschaftsautoren in der Regel verdammt schlecht gestellt.
Also zunächst möchte ich mal darauf hinweisen, dass es schon immer jedem Autor freigestellt ist, das, was er schreibt, ins Netz zu stellen, wo immer er möchte. Jeder Autor kann entscheiden, ich möchte meine Gedanken jedermann zugänglich machen auf der ganzen Welt vom ersten Tag an. Also es gibt überhaupt gar keinen Zwang, irgendwo zu publizieren. Warum die Autoren das trotzdem machen, ist doch ganz einfach deswegen, weil sowohl die Autoren als auch die wissenschaftlichen Leser die Organisationsleistung, die die Verlage erbringen, außerordentlich schätzen, weil sie nämlich außerordentlich effizient ist. Und das ist im Open Access ist das im Grunde nichts anderes. Ich habe gar kein Problem mit Open Access. Also wir werden jetzt auch Open Access Zeitschriften machen, die meisten Verlage fangen das an. Und damit ist dagegen ist gar nichts einzuwenden. Auch dort wird aber eine organisatorische Leistung erbracht, die letztlich zu einer enormen Effizienz führt in der Nutzung der Wissenschaft. Sie sagten vorhin, Herr von Lutz, Sie haben dann ein Studium, dann haben Sie eben Aufsätze gelesen in NWB und da wussten Sie, da sind Sie richtig und der Quelle können Sie vertrauen und so weiter. Wenn es alle diese Plattformen, diese Marken nicht mehr gäbe und alle Artikel stehen einfach irgendwo im Netz, da würden Sie ein Vielfaches an Zeit verbringen, bis Sie die Artikel hätten, die Sie eigentlich brauchen, um sich weiter zu bilden. Also das muss man einfach sehen, diese organisatorische Leistung führt zu einer enormen Effizienz. Und jetzt zu Ihrem Punkt mit der Zugänglichkeit. Also es gibt eine große Studie unter vielen tausend Wissenschaftlern, da wurden die Wissenschaftler gefragt, was denn die größten Hindernisse sind in ihrer Forschungsarbeit. Und da stand die Frage Zugänglichkeit zur wissenschaftlichen Information auf Platz 17 aller Dinge, die da genannt haben. Also das ist überhaupt gar kein Problem.
Die Technikwissenschaften sind schon anders als die gesamte Wissenschaft. Ich habe jetzt nur für ein Beispiel, wo ich selber kenne, erzählt.
Ja, gut. Und jetzt mit der Frage nach einer Embargo-Zeit, die Artikel mit einem nicht abdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zu publizieren. Jetzt mal von ganz grundsätzlichen Überlegungen, verfassungsrechtlichen, ob das nicht eine Art von Enteignung ist und so weiter, mal völlig abgesehen, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht diskutieren. Auch darüber kann man im Grunde natürlich sprechen und sagen, gut, wie müsste aber das denn organisiert sein, damit es nachher auch die positiven Effekte hat, die sich wünschen und nicht ganz andere. Denn was dort passieren würde, ist ja, dass die Leistung, die die Verlage vorher erbracht haben, um diese Publikation eben zu formatieren, zu branden und überhaupt erst in die Form zu bringen, dass sie gut auffindbar und gut nutzbar ist, die wird ja dann sozusagen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ausgebeutet, indem es dann Open Access freigestellt wird. Wenn das in einer Weise geschieht, dass es entweder vergütet wird oder aber in einer Weise geschieht, dass das Primärgeschäftsmodell der Verlage, egal ob das Subskription ist oder Open Access, aber dass die Leistung bezahlt wird, wenn das dadurch nicht gefährdet würde, dann kann man darüber absolut reden. Nur das Problem ist ja, wenn Sie jetzt Repositories überall aufbauen, dann entstehen ja erstmal Parallelstrukturen, die im Grunde einen Teil dessen, was die Verlage sowieso machen, nochmal machen. Und da entstehen erhebliche zusätzliche Kosten. Und viele, die dieses unbedingt wollen, dieses Green Open Access, sagen ja auch, wenn wir das machen und wenn wir das mal einigermaßen flächendeckend hingebracht haben, dann brauchen wir nachher ganz viele Zeitschriften gar nicht mehr zu kaufen, zu subskribieren oder im Open Access zu bezahlen. Also es ist ja das Ziel, vorne nachher Geld zu sparen. Und wenn, dann können wir halt diese Artikel nicht mehr machen, dann gibt es die halt nicht mehr. Und dann frage ich Sie, was wollen Sie dann nach der Embargo-Frist in Repositorien stellen, wenn es die Artikel in der Form gar nicht mehr gibt? Dann kommen wir nämlich wieder dahin, dass im Grunde heute schon jeder seinen Artikel ins Netz stellen kann. Auf seinen Uni-Server, auf den Server seiner wissenschaftlichen Fachgesellschaft, wie immer er lustig ist, auf beide, dann ist alles verfügbar. Also, versinkt im Chaos.
Ja, Chaos. Also, ich sag mal, wir sind da, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Ich sehe nur die Entwicklung, glaube ich, anders als Sie. Ich glaube, dass das Netz eine hohe Selbstorganisationskraft hat und dass, wenn die Verlage nicht verstehen, dass sozusagen in diesem Open Access eine enorme Chance für sie liegt, ja, eben Plattformen im Netz zu schaffen, sozusagen das Branding zu bekommen, um eben dort präsent zu sein, sondern wenn man einen Abwehrkampf führt, und versucht, das zu verhindern und auszubremsen, dann werden sich die Googles dieser Welt zusammentun, das verspreche ich, hallo Jimmy, werden sich die Googles dieser Welt zusammentun, um genau diese Plattform zu schaffen. Und es ist ja schon heute so, 20% der wissenschaftlichen Artikel werden unter Open Access veröffentlicht. Und Wissenschaftler haben vor allen Dingen ein Interesse daran, vor allen Dingen, weil sie von ihnen ja auch kein Geld bekommen, oder in der Regel kein Geld, gibt ja auch Leute, die Geld bekommen, zu veröffentlichen und gelesen zu werden. Und sobald es einen Brand gibt im Netz, da geht's aber los, das sage ich Ihnen. Und deswegen kann ich nur sehr anraten, diese Bewegung, diese Chance, diese auch den Gedanken des freien Wissens, jetzt mal unabhängig von allen Business Cases der Welt, ja, das ist doch irgendwie diese Überlegung, es gibt im Netz die Möglichkeit einer großen Wissensdatenbank, die grundsätzlich für alle Leute zugänglich ist. Das ist doch eine tolle Vision, auch eine gesellschaftliche Vision, ja. Ich sage nicht umsonst Kultur und so weiter, sondern ich sage, Ihre Leistung, die Sie zweifellos die letzten 125 Jahre erbracht haben und auch noch heute erbringen, die muss vergütet werden unter dem Businessmodell, das Sie haben. Aber systemisch, rechtlich haben wir das Zweitverwertungsrecht. Es wird im Augenblick halt immer abgedungen. Und das ist im Grunde falsch, weil der gesellschaftliche Spin und die Bewegung sind aufgrund der digitalen Möglichkeiten, gehen die in eine andere Richtung. Und ich sage Ihnen, wenn Sie es nicht verstehen werden, eine Open Access Plattform mit Ihrem Brand aufzubauen, die dann auch wirklich das bietet, nämlich dass die Menschen freien Zugang zu dem Wissen haben, sondern man immer nur überlegt, wie können wir das noch mit einem Euro abrechnen oder so, dann werden Ihnen die Googles wie in allen anderen Bereichen auch sozusagen auf die lange Sicht, 5 bis 10 Jahre, da so ein Gegenmodell entwerfen, dass es ganz, ganz schwierig wird. Und deswegen, darf ich nochmal zu der Ausgangsgeschichte kommen. Im Grunde ist diese Frage so ein bisschen defitistisch, das schwingt wieder so mit, so ach, und niemand weiß es mehr zu schätzen. Ich fände es im Grunde schön, wenn man eben die Chancen, die auch für das Wissen und die Branche im Netz liegen, wenn wir das eben offensiver diskutieren würden.
Das machen wir jetzt auch gerade. Bevor wir damit fortsetzen, nochmal, jetzt ist er gelandet. Herzlich willkommen, Jimmy Schulz. Das sind die Tücken des analogen Restlebens. Fliegen kann man noch nicht digital, deswegen gibt es da noch Verspätungen. Wir haben schon mal angefangen und sind im Augenblick gerade bei einem Thema, das Sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer Bundestagsrede mal das Problem der Mittelmänner, also der Vermittler, genannt haben, die möglicherweise nicht mehr in dieser Vielzahl und vielleicht auch nicht mehr in dieser Prosperität ihres Wirtschaftens in Zukunft bei uns sein werden. Jedenfalls ist das Ihre Vermutung. Und wir reden gerade in einem Streitgespräch zwischen unserem Fachverleger Herrn Hauf und Herrn von Notz und Frau Kurz über die Frage, ja, letzten Endes, wenn ich den Streit richtig höre, wie wertvoll ist das eigentlich, was da noch gemittelt wird? Wie viel wert ist die Organisationsleistung, die Verleger erbringen, auch im Netz und auch offline für Wissen? Wie viel wert ist die Filterleistung? Wie viel wert ist die Qualitätssicherung? Ist das alles nach wie vor verlegerische Domäne, die auch in der digitalen Zeit und auch in neuen Geschäftsmodellen behauptet werden kann und auch mit Preisen versehen bleibt? Oder ist das etwas, was der Technik geschuldet bald der Vergangenheit angehören wird?
Also erstmal, ich glaube, und da stimme ich mit Konstantin von Notz auch vollkommen überein, wir sollten zuallererst mal die Chancen, die sich durch diese Veränderungen ergeben, sehen und nicht sofort erstmal wieder all das, was daran schlecht sein könnte. Ich glaube, dass die Chancen nämlich enorm sind, weil es eben die Möglichkeit gibt, dass jeder auch direkt, also vom Schöpfer zum Konsumenten, zum Nutzer hin, einen direkten Kontakt treten kann, direkt sein Wissen an den Nutzer weitergeben kann. Das ist eine Riesenchance. Inwieweit die Leistungen von Verlegern und die dazwischen stehen, noch gebraucht werden oder ob sie in Zukunft sozusagen noch den Wert haben werden, das ist schwer zu beurteilen. Das ist aber auch, glaube ich, auch nicht Aufgabe von Politik, hier zum Beispiel regelnd einzugreifen, sondern das ist etwas, was die Teilnehmer selbst entscheiden werden. Nämlich das, was erfolgreich ist, wird funktionieren, und zwar erfolgreich dann, kann es nur dann sein, wenn ein fairer Ausgleich der Beteiligten stattfindet. Das heißt, die, die etwas schaffen und die, die das dann nutzen, müssen in einem fairen Verhältnis miteinander umgehen. Ob dazwischen dann ein Verleger, ein Mittelsmann, das sozusagen mit einem zusätzlichen Wert versieht, wie Selektion, Überprüfung, auch Distribution möglicherweise, Bereitstellung, das ist, glaube ich, den einzelnen Teilnehmern selbst überlassen, welches Modell sie gehen wollen. Wenn das so funktioniert und auch der Konsument, der Nutzer das achtet und schätzt, wunderbar, dann wird er möglicherweise auch bereit sein, dafür Geld auszugeben. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass hier der Gesetzgeber eingreifen muss.
Frau Kurz?
Also hier ist jetzt zweimal dieser Mythos, den man immer wieder hört, nämlich über die Selektionsleistung, die die Wissenschaftsverlage erbringen würden. Ich habe nämlich sozusagen noch eine dritte Rolle in diesen Wissenschaftsverlagen. Ich mache nämlich auch Peer Review für die große deutsche Informatikzeitung. Natürlich ist das auch nicht bezahlt. Review macht die Wissenschaft selbst und nicht die Verlage. Und im Übrigen, als Autor dieser Wissenschaftszeitung mache ich heute auch die Formatierung, weil selbstverständlich mir schon seit mehreren Jahren die Formatvorlagen als Autor gesendet werden und habe ich natürlich sozusagen die Formatierung selber zu machen. Das heißt, strukturell durch die Digitalisierung, aber auch durch die Organisation innerhalb der Akademie, so haben die Leistungen der Wissenschaftsverlage eher abgenommen, aus meiner Sicht. Und die Zugänglichkeit, die ja aus Ihrer Sicht eine geringe Rolle spielt, aus meiner Sicht in Zukunft eine große Rolle spielt, da ist, finde ich, immer noch vieles im Argen. Also ich finde, das ist eher ein übertriebener Anteil, den die Wissenschaftsverlage haben, denn eine Peer Review macht die Wissenschaft selbst, und zwar auch strukturell, ist auch so gewollt, was manchmal auch zu kritisieren ist. Das heißt, wir werden uns, ich glaube auch nicht, dass der Gesetzgeber daran mitwirken muss, großartig, wenn das wird selbst passieren. Es wird ein Teil der hohen Preise, die sich aus der Kontrolle über dieses Wissen ergeben, es wird fallen. Ich glaube, die Entwicklung geht jetzt schon dahin, und das sagt nicht nur die 20% Open Access, sondern das sagen, glaube ich, auch die Zugriffsmöglichkeiten, Verhältnisse, die Menschen heute zu Wissen haben und die Schnelligkeit des Zugriffs zu Wissen. Es ist ein defensiver Abwehrkampf, anstatt nach vorne zu gucken und zu überlegen, wo ist denn wirklich der Wert der Wissenschaftsverlage. Und ich glaube, da helfen die Mythen, dass die Wissenschaftsverlage insbesondere da die Selektion machen würden, nicht weiter. Jeder, der schon mal gereviewt hat für Wissenschaftszeitungen, weiß das. Es ist nicht wenig Zeit, die man da übrigens reinsteckt, die natürlich nicht vergütet wird.
Wir komme nicht umhin, jetzt noch ein bisschen Mythenforschung zu machen, Herr Hauff. Sie beschäftigen ungefähr 900 Menschen in Ihrer Verlagsgruppe. Die machen Lehrmedien, Fachzeitschriften, Internetprodukte, viele Dinge. Und jetzt höre ich, okay, formatieren tut der Autor, Peer Review ist eine Selbstorganisationsleistung der Wissenschaft. Die Leistung der Verlage nimmt immer mehr ab. Was machen diese 900 Menschen noch?
Also, ich kürze es mal insofern ab, dann können wir uns vielleicht auf eine Sache verständigen. Wenn die Leistungen, die heute die Mittelsmänner, wie Sie sagen, erbringen, wenn die nicht mehr gebraucht wird und wenn die nicht mehr gewünscht wird, dann wird es sie nicht mehr geben und dann sind die Verlage überflüssig. Dann haben sich die Dinge eben geändert und da müssen wir gucken, was wir dann machen und wie wir damit umgehen. Stand heute ist es allerdings so, dass wir ja noch Lichtjahre davon entfernt sind von einer solchen Situation. Und die Vision einer Wissensdatenbank, einer allumfassenden Wissensdatenbank, die finde ich unglaublich toll, die Vision. Nur alle Erfahrungen, die bis heute gesammelt wurden, zeigen, dass es a fraglich ist, ob das überhaupt mal realisierbar ist und wenn, dann sicherlich nicht in absehbarer Zeit. Und wie lange die Zeit auch immer ist bis dahin, muss ja das Wissen bis dahin noch anderweitig organisiert werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Auch in Deutschland wurde ja in 2003 eine medizinische Open Access Zeitschrift gegründet, Journal Medical Science, getragen von der Arbeitsgemeinschaft aller wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland, also wirklich breit getragen von DIMDI und von der Zentralbibliothek für Medizin in Köln. Und das ganze Projekt ist von der DFG gefördert. Das läuft seit 9 Jahren. In diesen 9 Jahren sind in Journal Medical Science sage und schreibe 149 Artikel veröffentlicht worden, davon die Hälfte in etwa Case Reports. Also das ist einmal ein Beweis dafür, dass es auf Seiten der Wissenschaftler ganz überwiegend gar kein Interesse daran gibt. Ich sage gleich noch was zu Open Access. Es gibt jetzt ein zweites großes Projekt, das von der EU auch zusammen mit Wissenschaftlern und Verlagen initiiert worden ist, das Peer-Projekt, das kennen Sie vielleicht. Das läuft jetzt über 2,5 Jahre und dem liegt zugrunde, dass sowohl die Autoren als auch die Verlage der Zeitschrift, 240 Zeitschriften, die daran beteiligt sind, alle Artikel dort in diese offenen Repositories einstellen. Da wurden 5 der größten europäischen Repositories ausgewählt. In den 2,5 Jahren haben die Verlage dort 53.000 Artikel eingestellt und die Autoren haben 170 Artikel eingestellt. Also das ist eine Zahl, eine Realität, die man einfach auch zur Kenntnis geben muss. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, also eine gute Nachricht, auch Verlage sind lernfähig. Es stimmt, dass wir insbesondere bis 2005, 2006 haben die Verlage sich ganz überwiegend gegen Open Access gewehrt. Das hat sich geändert, das tun wir heute nicht mehr. Die meisten Verlage arbeiten bereits an Open Access Angebote, haben welche oder werden in absehbarer Zeit welche haben. Und auch ich sehe das auch in allen Verbandsdiskussionen, auch die öffentliche oder offizielle Meinung der Verbände ist da inzwischen ganz eindeutig. Wir haben nichts gegen Open Access und diese 20%, die Sie sagen, ich kenne andere Zahlen, aber es ist egal, wie viel oder wenig das ist, ob es 5% sind oder 20%. Davon wiederum sind 80 oder 90% der Artikel sind bezahlt. Da wird zwischen 1.000 und 5.000 Dollar dafür bezahlt. Und das sind Preise, wenn Sie umrechnen, was ein Artikel beim Thieme Verlag kostet, das sind die gleichen Preise.
Frau Kurz, meine Herren, wir sind jetzt im Grunde schon kurz vor Torschluss mit unserer Diskussion. Es ist eine schwierige Situation, weil es so viel Anschlussfähiges jetzt in den letzten paar Minuten gesagt wurde. Das kann man eigentlich nur bewältigen, indem man es komplett ignoriert und noch eine ganz andere Schlussfrage jetzt in die Runde schickt. Es sind immerhin fast zweieinhalb Politiker hier oben auf dem Podium, deswegen bitte nochmal in einer Schlussrunde die Frage Netzpolitik. Man hört jetzt diesen Begriff, Sie bezeichnen sich auch selbst als Netzpolitiker, Sie Herr Schulz, Sie Herr von Notz. Gleichwohl sind Sie ein kleines Häuflein im Vergleich zu den über 600 Abgeordneten dort in Berlin. Man hat den Eindruck, dass die Wichtigkeit dieses Politikfeldes den Organisationsgrad des Politikfeldes bei weitem überragt. Ist das auch Ihr Eindruck und wie sollte sich das ändern, damit vielleicht Netzpolitik ja, auch innerhalb der Parteien, auch innerhalb der Parlamente eine stärker verlässliche und organisierte Aufmerksamkeit bekommt? In Parteiprogramme fließt es hier und da schon mal ein, aber Sie sind irgendwo, haben Sie gerade der Zeit gesagt, Sie sind so 6 Tapfere und die anderen 600 sind das Problem, ja? Eine interfraktionelle Einigkeit der wenigen.
Ja, also ich glaube, seit Sonntag vor 3 Wochen, 18.05 Uhr, ist, glaube ich, auch dem letzten resistenten Politiker klar geworden, dass das ein Thema ist, das man nicht weiter ignorieren kann. Erstens. Zweitens, ich glaube auch, es ist jedem klar geworden, dass das ein Thema ist, das alle angeht. Wir sind alle abhängig vom Netz. Wir sind alle davon betroffen, selbst wenn man gar keinen eigenen Internetzugang hat. Google Street View hat das zum Beispiel ja gezeigt, dass auch alle betroffen sein können. Das ist zwar jetzt nur ein Nebenbeispiel, die Persönlichkeitsrechte meines Gartenzauns, aber ich glaube, es ist sehr wohl auch in der Politik angekommen. Das hat man ja in den Debatten der letzten Tage und Wochen sehr wohl spüren und hören können, dass die Wichtigkeit des Themas, wie wir mit den evolutionären, revolutionären Vorgängen umgehen, die Digitalisierung und die globale Vernetzung mit sich bringen, wie sie Gesellschaft verändern, wie sie Wirtschaft verändern, wie sie auch Politik verändern. Und ich glaube, dass das allen Parteien sehr wohl bewusst ist. Das merkt man von allen Äußerungen, die wir so hören. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr lange so wenige sein werden, sondern dass das eine breitere Bewegung auch in der Politik werden wird. Und wir damit dann auch als Politik den Beweis antreten können, dass wir die gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehen, auch aufnehmen und umsetzen können.
Also so wenige sind wir gar nicht. Und man muss immer, also man neigt auch in dem Bereich immer zu sagen, ah, die Politik alles dröge und hinterher. Ich sage immer gerade den Journalisten, wann habt ihr denn die netzpolitischen Ressorts eingerichtet? Das war auch alles vor 2 Jahren, ja. Und insofern muss man sagen, ist das eine gesamtgesellschaftliche Erkenntnis, die auch in der Politik dann durchgetragen hat, zu sagen, sozusagen diese Veränderungen sind relevant. Und es ist, ich sage immer, es ist das große Querschnittsthema unserer Zeit, ist es meiner Ansicht nach tatsächlich. In allen Bereichen finden sich zur Netzpolitik Berührungen und ich würde es nicht so defätistisch sehen. Die Enquete-Kommission oft gescholten, auch mit guten Argumenten, warum da Dinge auch nicht so optimal laufen. Aber soll mir mal einer ein Land zeigen auf der Welt, wo sich die nationale Ebene der Politik so intensiv mit diesem Transformationsprozess so ernsthaft auseinandersetzt, ein Tool einsetzt, ein Diskussionsinstrument wie Etocracy, wie der Deutsche Bundestag das jetzt macht, da brauchen wir uns nicht zu verstecken allgemein. Und ich glaube, dass die Chancen groß sind. Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ich verfolge auch die Buchmesse schon seit vielen Jahren. Und im Grunde, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, schon vor 15, 20 Jahren gab es diese Diskussion, inwieweit wird die Digitalisierung auch eben hier die Landschaft verändern und was sind die Chancen und was sind die Risiken. Und wie das häufig mit dem Internet war, zeitverzögert merkt man, dass auch die Diskussion sozusagen hier eine volle Kraft entwickelt. Lange war sie theoretisch, inzwischen ist sie sehr real. Und so wie die Buchmesse sehr konservative Teile hat, nämlich dass immer noch in den Regalen Bücher stehen, die tatsächlich auch geklaut werden können, indem böse Leute sie einstecken, so ist eben inzwischen dieser digitale Bereich eine wirkliche Hausnummer hier, die auch von Relevanz ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir eben nicht nur sozusagen das unter den Stichworten und heute ist Wissen gar nichts mehr wert diskutieren, sondern dass wir sehen, dass eben die Digitalisierung und das Internet auch diese Branche unheimlich positiv beeinflussen können, viele neue Jobs auch schafft, neben den alten, die auch sozusagen erhaltenswert sind unbedingt, ja, aber eben das Ganze sozusagen positiv nach vorne diskutieren, damit nicht in 10 Jahren sozusagen der größte Stand auch auf dieser Messe von Google ist. Vielen Dank.
Frau Kurz, Schlusswort, ist Netzpolitik schnell genug?
Mir ist aufgefallen, dass das eine der wenigen Diskussionen war, die wir hier heute hatten, wo es nicht um die Raubkopierer ging. Und da müssen sich die Wissenschaftsverlage vielleicht auch mal fragen, ob sie nicht sexy genug zum Raubkopieren sind. Aber natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die Netzpolitik noch immer mehr Bedeutung erlangt. Aber ich glaube, die Diskussion gerade der letzten Tage kann man ja wohl kaum mehr weiter unten in der Politik ansiedeln. Insofern habe ich da ganz, ganz gute Hoffnung, dass es so sein wird in Zukunft.
Also zur Frage, wie sexy die Wissenschaftsverlage sind, kann ich Sie Ihnen soweit beruhigen, soweit unsere Recherchen ergeben haben, gibt es mehr oder weniger kein Buch des Thieme Verlages, das nicht mindestens in mehreren illegalen File-Sharern zu finden ist. Also insofern ist da die Welt vollkommen in Ordnung. Vielleicht von meiner Seite auch eine Bemerkung zu dieser Netzpolitik. Man muss ja fairerweise sagen, wenn man mal so evolutionsgeschichtliche Zyklen betrachtet, wir leben jetzt seit 15 Jahren etwa mit dem Netz. Das ist ja nur eine außerordentlich kurze Zeit und dass da unheimlich viel Nachholbedarf besteht, dass Rahmenbedingungen sich verändern werden, dass Strukturen sich verändern werden, das ist ja ganz klar und da werden wir in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, noch immense Entwicklungen erleben, die eben auch für Verlage immense Veränderungen bedeuten, bis hin vielleicht auch zu existenziellen Veränderungen. Aber wie auch immer diese Entwicklungen sein werden, und da möchte ich nochmal aufs Thema zurückkommen, Wissen wird auch im Rahmen dieser Entwicklung etwas kosten müssen und es wird anders nicht gehen. Und Sie sagten, der Staat sollte dort nicht eingreifen. Dann kann ich nur sagen, wenn Sie ein Zweitverwertungsrecht machen, das dazu führt, dass die Erstverwertung nicht mehr bezahlt werden kann, dann werden Sie alsbald nichts mehr haben, was Sie zweitverwerten können. Das müssen Sie einfach bedenken.
Meine Damen und Herren, das war eigentlich schon der vorgezogene Schlussapplaus. Wir enden mit einem historischen Augenblick, in dem ein Wissenschaftsverleger die Tatsache, dass er massiv beklaut wird, für was Außerordentlich Beruhigendes hält. So viel also zu den Raubkopien. Wir haben eine ganz interessante, aber bei weitem nicht fazitfähige Diskussion hier miterlebt, glaube ich. Deswegen werde ich Ihnen auch kein Fazit zumuten, nur vielleicht einen Schlussgedanken, dass es Aufgabe sowohl der Netzpolitik als auch der Urheber, als auch der Verwerter, als auch überhaupt der Gesellschaft bleiben wird, entlang der Wertschöpfungskette Wissen sehr fair und auch möglichst genau hinzuschauen, wo eigentlich welche Leistungen erbracht werden und wie welche Leistungen belohnt werden sollen, wer sie alimentiert und was der Gesellschaft was wert ist. Insoweit hat uns also diese Marketingfrage ganz ohne Defetismus immerhin den Blick geschärft für die Problematik. Ihnen allen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren, eine Dreiviertelstunde und uns zugehört haben. Ihnen, Frau Kurz, meine Herren, vielen Dank fürs instruktive, konstruktive Diskutieren, für Ihre Expertise, uns allen weiterhin einen guten Verlauf dieser Buchmesse. Auf Wiederschauen.